Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat. Dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm all seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Wenn dann alles unter der Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Ich bete. Gott, wir danken dir für dein Wort und wir brauchen deinen Heiligen Geist, um zu erkennen, was du uns sagen willst. Und darum bitten wir dich, dass du durch deinen Geist unsere Herzen berührst, dass wir das begreifen, was dieses Wort mit uns zu tun hat. Lass es in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen und gute Frucht bringen. Amen. Ja, der Herr ist auferstanden und gerne Automatismus. War nicht mein Plan, aber was jetzt? Ich habe ja in diesem Jahr einen runden Geburtstag gefeiert und habe jetzt beim Vorbereiten festgestellt, Mensch, da habe ich ja auch Osterjubiläum, deswegen ist ja mein 50. Osterfest, was ich feiere. Und die Frage ist, was erwarten wir von Ostern? Welche Erwartungen hast du an Ostern? Ich selbst bin mit 17 zum Glauben gekommen und ich bin begeistert von dem, was Ostern geschehen ist und was durch das Geschehen zu Ostern und durch Jesus Christus in meinem Leben passiert. Ich habe mich mit Jesus auseinandergesetzt und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne ihn verlaufen wäre. Der Glaube an den Auferstandenen gibt mir Orientierung. Ich kann über Jesus lesen, ich kann nachvollziehen, was er gesagt hat. Ich erfahre so ganz viel über Gottes Liebe zu mir. Ich weiß, dass Jesus mich liebt. Und das befreit unheimlich, zum Beispiel im Blick auf die Anerkennung anderer für das eigene Ego. Und es gibt mir Sicherheit. Ich habe davon gehört, dass ich kein Zufall bin und dass ich mit meinen Gaben und meiner Persönlichkeit ganz individuell meinen Weg gehen kann. Und durch die Leitung von Jesus darf ich damit Berufung leben. Ich darf in seinem Namen um alles bitten, hat er gesagt. Und ich habe die Zusage, dass Gott mich hört. Wie sehr hilft es in Situationen, wo ich nicht mehr weiter weiß? Und da ist es egal, ob es beispielsweise der Parkplatz ist in der überfüllten Stadt oder ob es die todkranke Tochter ist. Alles erlebt, wie Gott hilft. Nichts ist ihm zu banal Nichts ist zu überfordernd für meinen Herrn Jesus. Ich nehme die Auferstehung für mein Leben in Anspruch und möchte in Beziehung mit Jesus durch mein Leben gehen und möchte diese Welt ein Stück besser machen. Jesus hat klare Ansagen gemacht und ich persönlich habe erlebt, dass das positiv für mein Leben ist. Das kann sich positiv auswirken, wenn ich dem vertraue und wenn ich anfange, diese Dinge in mein Leben zu integrieren. Jesus hat sogar davon gesprochen, dass dadurch das Reich Gottes sichtbar wird. Krass, oder? Aber es ist ja nicht nur ein Blick auf mich so, sondern es geht euch ja genauso. Und auch das ist ja eine Sache, die mit Jesus so wunderbar ist. Wir sind einfach viele Geschwister. Ich habe ganz viele liebe Geschwister, die mit mir diesen Glauben teilen. Ich befinde mich quasi in einer heiligen Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, Geschwister, die genauso schräg sind wie ich, aber mit denen ich an den einen Herrn Jesus glauben kann. Das gibt mir ein Zugehörigkeitsgefühl, wie cool das ist. Ich bin Teil einer Gemeinschaft. Und das ist natürlich auch positiv für mein Leben. Und genauso oder vielleicht sogar noch intensiver haben die Korinther das erlebt. Sie haben die Liebe Gottes und die Lehre des Rabbi Jesus für sich entdeckt. Sie haben das erlebt, was das bedeutet, hautnah mit Jesus leben. 18 Monate war Paulus vor Ort, hat ihnen die gute Nachricht geteilt, verkündet, hat von Ostern berichtet, hat Beziehungen gebaut und hat erste Gemeinde gegründet. Und die Gemeinde entwickelt sich. Es kommen immer mehr Menschen zum Glauben, ein Wachstum, wie es wahrscheinlich seitdem kaum noch gewesen ist. Und gerade deshalb, weil eben so krasse Veränderungen im Leben der Gläubigen zu beobachten sind, was dieser neue Glaube für den Alltag bedeutet. Es wird berichtet, dass die Gemeinden zur damaligen Zeit deshalb so krass gewachsen sind, weil in diesen Zeiten der Diktatoren und strengen Hierarchien das eben so anziehend war, wie man miteinander plötzlich umging. Es war so extrem anders. Das war eine zwischenmenschliche Revolution. Es hat augenblicklich Auswirkungen gehabt auf das Leben. Plötzlich hat jeder einen Wert. Nicht mehr Sklave oder Freier, nicht mehr adlig oder Bauer. Man achtete aufeinander, man unterstützte sich, man hatte eine völlig neue Qualität an Gemeinschaft. Die Menschen merkten den Unterschied, den Jesus macht, den der Glaube macht. Und die neuen Glaubenden, die waren richtig gut darin, diese Lehren umzusetzen. Und Paulus unterstützt sie auch, als er wieder gegangen ist. Er gibt ihnen gute Anweisungen in seinen Briefen, jede Menge Ratschläge, wie das Leben gelingen kann als Christus-Nachfolger, auf was man so alles achten soll. Der ganze Korintherbrief ist mit guten Gedanken und Hinweisen voll. Nächstenliebe, sittliches Verhalten, entdecke deine Gaben, lebe sie aus, bring dich damit ein in die Gemeinde. Erzähl anderen von Jesus. Alles total wichtig und nicht zu verachten. Diese Lehren von Jesus über das Leben und den Umgang miteinander sind unbestritten sinnvoll und die Korinther erleben das eben leibhaftig, wie positiv sich das alles verändert. Und was in Korinth begonnen hat, bleibt keine Eintagsfliege, sondern setzt sich fort in anderen Gemeinden und über die Jahrhunderte. Die Osterbotschaft verändert die Welt. Sie verändert die ganze Gesellschaft. Der indische Philosoph Mangalwadi hat in seinem Buch der Mitte, so heißt das, dokumentiert, welche Auswirkung die christliche Lehre auf die Kultur, auf die Gesellschaft, auf das Miteinander hatte. Menschenrechte, Technologie, Musik, Architektur, Demokratie, alles fantastisch, wie sich das entwickelt hat. Zitat aus dem Buch, die Bibel ist die zugänglichste, vertrauteste und zuverlässigste Quelle der intellektuellen, moralischen und geistlichen Ideale des Westens. Also auch wenn viele Leute sich nicht mehr an den Glauben halten, so ist das, was unsere Gesellschaft prägt, fundiert auf diesen Lehren. Es ist wichtig, sich nach dem Wort Gottes auszurichten, das ist uns klar, den Lehren Jesu zumindest zuzuhören. Wir sind dankbar für Ostern, wo wir es feiern, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und wir mit ihm in Beziehung leben können und unser Leben gelingt. Und es könnte so schön sein, doch jetzt kommt Paulus und crasht die ganze Party. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausgeht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Was war passiert? Wir haben ein Stück schon in der Epistellesung gehört, was das Problem des Paulus war, und unser Text knüpft ja unmittelbar daran an. Es war ein Problem in Korinth aufgetreten. Paulus nennt es so: Wie können einige sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wir können das sehr gut aus den Worten des Paulus rekapitulieren, was sich da in Korinth eingeschlichen hat. Das Hier und Jetzt hat sie alle in Beschlag genommen. So herrlich, wie wir alle miteinander umgehen, so herrlich, wie wir alle leben mit Jesus. Sie hatten gut damit zu tun, ihr Leben auf den neuen Glauben auszurichten, die Umgangsform umzusetzen, selber und natürlich darauf zu achten, dass die anderen das auch tun. Ihre Hoffnung darauf, dass das Leben auf dieser Erde gelingt, hatte sie total in Beschlag genommen. Und dann ist auch nicht zu verachten, dass Paulus ja weitergezogen ist und andere Theologen Einzug hielten. Und die legten ganz neue Prioritäten. Sie bezweifelten vielleicht nicht unbedingt die Auferstehung von Jesus, der war ja schließlich Gottes Sohn. Aber die allgemeine Auferstehung der Toten war nicht mehr so populär. Lass uns lieber auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Da haben wir was Handfestes. Da wissen wir, wie wir damit umgehen. Die Spekulation um das, was nachher kommt, fordert zu sehr heraus. Wir integrieren die Lehre von Jesus oder zumindest das, was wir verstanden haben, in unser Leben. Und dann leben wir vielleicht hier schon ein Stück Himmel, hier auf der Erde. Wir fühlen uns gut. Es gibt uns Sicherheit. Und ich merke, dass ich mich da total selbst ertappt fühle. Ich freue mich total an diesem Leben. Mir gibt es Sicherheit, mir geht es richtig gut. Und bei aller Hoffnung auf die Ewigkeit mache ich mir da nicht unbedingt viele Gedanken über den Tod und was danach kommt. Gegenteil, ich habe da richtig Angst davor. Und dann verdränge ich das. Und hier hakt Paulus ein. Nicht unbedingt sensibel, muss man schon ehrlich sagen, sondern sehr energisch. Man soll ja vorsichtig dabei sein, in geschriebene Texte Emotionen hineinzudeuten, geht immer schief. Aber hier meine ich, wenn man es liest, dass Paulus doch sehr, sehr impulsiv ist. Ich werde das Bild des aufgebrachten Uli Hoeneß nicht los, der in einer Talkshow seinen FC Bayern verteidigt, weil wieder jemand was dagegen sagt, gegen sein Lebenswerk. Und diese Gemeinde in Korinth ist das Lebenswerk des Paulus. Und es wird angegriffen, seine Lehre, das, was er verteidigt, was da in Frage gestellt wird von innen und von außen. Und da stelle ich mir das vor, wie der Apostel diese Zeilen diktiert und dabei so richtig einen hochroten Kopf hat, am liebsten die Gläubigen am Kragen packen würde, um sie wach zu rütteln. Wie er auf die Gläubigen einreden will und schlussendlich ja auf uns einreden will. Also ihr meint also, Jesus war wirklich ein netter Kerl, der es gut, dem es gelungen ist, das Leben zu meistern. Ein Vorbild, einer, der uns was zu sagen hatte. Ja, großartig. Dann geht mal schön und macht das. was er geboten hat. Seid nett zueinander. Ja, seid auch nett zu denen, die nicht nett zu euch sind. Ist ja schon, das macht ja nicht jeder, ist ja richtig gut, wenn euch das gelingt. Setzt euch ein für die Schwachen, ist in Ordnung. Unterschreibt gerne alle möglichen Petitionen, damit die Kirche besser wird, versucht das Klima zu retten und die Kirchgemeinde vor Ort. Herrlich, mega, alles ehrenwerte Dinge. Ja, und dann? Eines Tages, fern oder nah, geht es dann mit euch zu Ende. Wie mit jedem anderen auch. Ja, und vielleicht bleibt unterm Strich, er war immer freundlich und bescheiden, sie war immer lieb und nett und zuvorkommend. Möge sie in Frieden ruhen, möge er in Frieden ruhen. Also mal ganz ehrlich, das soll eure Hoffnung sein. Das, was euch im Leben und im Sterben trägt, dass ihr ein gutes Leben hier geführt habt, das kann keinesfalls das sein, was Jesus vollumfänglich ausmacht. Okay, ihr wollt bescheiden sein, aber das ist hier einfach nicht angebracht. Wir müssen hier nicht bescheiden sein, sondern hier geht es ums Ganze. Nochmal zum Mitmeißeln. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Dann haben wir vom wahren Jesus Christus nichts in Ansätzen begriffen. Also nochmal die Frage, was erwartest du von Ostern? Ostern ist mehr, als dass unser Leben hier gelingt. Ganz wichtiger Einschub, Paulus ist nicht dagegen, dass unser Leben hier gelingt, dass wir uns an Jesus orientieren und uns das hilft im Miteinander, dass wir Hoffnung haben für dieses Leben, das ist überhaupt nicht falsch, aber es ist eben zu kurz gedacht. Warum? Weshalb? Zunächst mal, weil Gottes Plan darüber hinausgeht. Gottes Ziel ist die endgültige Vernichtung von allem Bösen. Und Paulus spekuliert hier nicht, wie das sein könnte, sondern er macht deutlich, was er anhand der Propheten und durch den Heiligen Geist erkannt hat. Die Auferstehung von Jesus zu Ostern ist eben nicht das Finale, sondern es ist der Start. Es ist das Zeichen für uns, der Beweis, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass auch wir eines Tages eben zum ewigen Leben auferstehen werden. Ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Geschrei. In die ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Gott. Und natürlich hätten wir das am liebsten sofort, diese ungetrübte Gemeinschaft mit unserem Herrn. Aber Paulus spricht hier von der Ordnung Gottes, also einer klaren Reihenfolge der Ereignisse, die nacheinander geschehen müssen. So wie wir alle sterben müssen, weil eben die Sünde in uns ist, weil wir von Gott getrennt sind, so werden wir eines Tages alle auferstehen, wenn Jesus wiederkommen wird. Und Paulus spricht noch von dem Bösen, von den Mächten, von den Gewalten, die eben noch nicht besiegt sind, sondern dieser Kampf dauert an. Und auch deshalb ist die ausschließliche Hoffnung auf ein gelingendes Leben hier zu kurz gedacht, weil wir enttäuscht werden. Wir sind noch nicht im Himmel. Zum einen hat das Leben in der Nachfolge Jesu Konsequenzen. Weil eben das Böse noch nicht vollends von dieser Erde verschwunden ist, kann es bedeuten, dass wir in dieser Welt mit massivem Gegenwind zu rechnen haben, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Dass gerade unser Glaube der Grund dafür ist, dass das Leben nach menschlichen Maßstäben eben nicht mehr gelingt. Das haben die Korinther kurz nach diesem Brief massiv erfahren. Es kommt zu einer flächendeckenden Christenverfolgung im gesamten Römischen Reich, weil die neue Glaubensform, so klein sie auch war, massiv als Bedrohung gesehen wurde. Die Mächtigen taten alles dafür, um die Christen auszurotten. Ich habe jetzt erst gelesen, dass Kaiser Nero so besessen davon war, diese kleine Gruppe, Gemeinschaft zu vernichten, dass er sich neue Foltermethoden und qualvollere Methoden ausdachte, um die umzubringen. Die Hoffnung auf ein gelingendes Leben mit Jesus und eine bessere Welt hier auf Erden, die war für die Korinther damit recht deutlich geklärt. Und Jesus macht das auch sehr deutlich, und wir kommen daran nicht vorbei, wenn wir ihn ernst nehmen, dass der Glaube an ihn, dass die Nachfolge ein richtig teures Unterfangen ist und dass es was kostet. Jesus spricht davon, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Er geht sogar noch weiter und sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es erhalten. Also kurz gesagt, es ist nicht auszuschließen, dass es ungemütlich wird oder ungemütlich bleibt. Aber es sind nicht nur die äußeren Umstände, sondern wir können ja ehrlich sein, wir selbst sind noch immer unter dieser Knechtschaft des Bösen. Der alte Adam, wie Paulus das hier nennt, hat immer noch seine Auswirkungen. Ja, Jesus ist auferstanden, aber das ist erst der Anfang. Der Kampf gegen das Böse ist noch nicht vollendet. Bei mir nicht. Vielleicht bei dir auch noch nicht. Diese Mächte, die uns immer wieder von Gott wegziehen wollen, die werden unser Leben lang, um es mal milde auszudrücken, wahrnehmbar bleiben. Und wir sind aufgefordert, in der Beziehung zu Jesus diesen zu widerstehen. Und wir brauchen da nicht uns lange umschauen, um das zu erkennen. Selbst wenn wir nicht in Verfolgung leben, ist es Augenwischerei, wenn wir meinen, dass jetzt schon alles schick ist. Wir leben nicht in der Vollkommenheit, auch nicht in unserer kirchlichen Blase. Es gibt keine Statistiken über mehr Gesundheit bei Christen als bei Nichtchristen, nur weil wir dafür beten. Auch wir sind herausgefordert durch Krankheiten, die wir uns nicht erklären können. Es gibt keine Bewahrung von christlichen Ehen vor Streit, vor Trennung. Es gibt keinen Automatismus in christlichen Familien, dass Kinder gut erzogen sind. Und es gibt auch keine automatische höhere Harmonie in Kirchgemeinden gegenüber dem Fußballverein. Hast du erwartet, dass mit dem Glauben an Jesus alle Probleme verschwinden? Tut mir leid, das ist nicht der Deal. Im Gegenteil, wir leben noch in der gefallenen Welt mit allen Auswirkungen. Und gerade deshalb ist Ostern so wichtig. Ohne Ostern wären wir verloren. Ostern gibt uns Hoffnung. Ostern gibt uns Hoffnung für das Leben in dieser Welt, dass wir durch die Beziehung zu Christus Halt bekommen, dass wir getröstet werden und dass wir Perspektive erhalten. Dass wir nicht untergehen, sondern dass Christus, der in uns wohnt, auch in uns die gottfeindlichen Mächte und Kräfte besiegt. Und dass unsere Beziehung zu ihm kontinuierlich wächst. Und die Hoffnung darauf, dass jetzt schon ein Stück Reich Gottes sichtbar wird. Aber Ostern gibt uns vor allem auch die Hoffnung auf das, was noch kommen wird. Dass die hier begonnene Beziehung mit dem auferstandenen Herrn Jesus ihre Erfüllung in der Ewigkeit findet. In Gemeinschaft mit ihm und wir als leibhaftig auferstandene Kinder unseres Vaters. Amen.